jetzt einfach noch in Kapitel 1. Was wir wissen sollten, woran wir uns erinnern sollten. Und zum Thema Kommutatoren gab es jetzt schon ein paar Resultate, die wahrscheinlich für die meisten neu waren. Ich möchte noch mal daran erinnern, was ein Kommutator ist. Wir arbeiten die ganze Zeit in einer Gruppe in Groß G. Und der Kommutator von zwei Gruppenelementen ist definiert als das Inverse des ersten mal das Inverse des zweiten mal das erste mal das zweite Element in dieser Reihenfolge. Und die Inversen stehen da so. Und ich habe das hier in der Vorlesung wiederholt, weil es Leute gibt, die aus einem anderen Kontext kommen, die eher geometrisch oder analytisch unterwegs sind und die deswegen Wirkung von der anderen Seite schreiben, die deswegen auch Kommutatoren anders schreiben und Konjugation anders schreiben. Bei Konjugation kommt bei mir das Inverse auf die linke Seite, das Element selbst auf die rechte. Auch das ist etwas, was bei manchen Leuten anders aussieht und deswegen wiederholen. Okay, Lemma 1.3, das berühmte drei Untergruppen. Ja. Ich mag das Drei-Untergruppen-Lemma. Das Drei-Untergruppen-Lemma ist besonders dann wertvoll, wenn irgendwo eine perfekte Gruppe rumläuft. Eine perfekte Gruppe ist eine, die mit ihrer Kommutatorgruppe übereinstimmt. Das heißt, wenn man das Drei-Untergruppen-Lemma da benutzt, dann steht sozusagen die gleiche Gruppe zweimal dort. Und wenn man über die Kommutatorgruppe was weiß, dann kann das eine sehr wertvolle Information sein, was wir jetzt bekommen. Wir haben drei Untergruppen. Zur Erinnerung, dieses kleine Gleichzeichen ist mein Zeichen für Untergruppe und das sieht ein bisschen anders aus als das Teilmengenzeichen. Jetzt schreiben wir zwei Doppelkommutatoren hin und setzen voraus, dass die 1 sind. Falls der, ja oder 30 Kommutator wollte ich sagen, Kommutator von drei Gruppen, was war hier die Konvention? A, B, C bedeutet, zuerst bilden wir die Kommutatorgruppe von A mit B und dann die Kommutatorgruppe von dem, was rauskommt, mit C. Man fängt immer links an. Falls das 1 ist, und 1 ist meine Abkürzung für die Untergruppe von G, die nur aus dem 1-Element von G besteht, falls das 1 ist und falls der Kommutator B, C, A auch 1 ist, schon A, B, C. Hier haben wir bei B angefangen, B, C, A. Jetzt gibt es noch eine dritte Möglichkeit, C, A, B. Das ist die letzte Reihenfolge. Warum ist es sozusagen die letzte mögliche Reihenfolge? Man könnte noch was anderes machen. Drei Gruppen gibt uns ja 6 Möglichkeiten, solche Kommutatoren zu schreiben, aber manche von denen sind gleich. Das liegt daran, dass die Kommutatorgruppe von A und B dasselbe ist wie die von B und A. Deswegen sind nicht all diese 6 Möglichkeiten paarweise verschieden. Okay, zur Erinnerung, 1 ist die Abkürzung für die Untergruppe, die nur aus dem einzelnen Element G besteht. Und der Beweis ist eine Rechnung. Deswegen steht da oben nochmal, wie man Kommutatoren ausrechnet und wie man konjugiert, denn genau das machen wir jetzt. Wir nehmen uns, was haben wir denn zu tun? Wir wollen zeigen, dass hier irgendwas 1 ist. Diese Gruppe ist 1 in dem Moment, wo alle Elemente, die die Gruppe erzeugen, 1 sind. Wir wissen ja, wie man so eine Kommutatorgruppe bildet. Man nimmt alle kleinen Kommutatoren und das Erzeugnis davon. Wenn jetzt all diese kleinen Kommutatoren, die man hier bilden kann, schon 1 sind, ist auch die erzeugte Gruppe 1. Wir nehmen uns also einen Kommutator C, A, B mit kleinen Cs, As und Bs und rechnen den aus. Benutzen dabei die Informationen, die wir hier vorne haben. Denn andersrum stimmt es natürlich auch. Wenn diese Gruppen 1 sind, sind insbesondere alle kleinen Kommutatoren 1. Das heißt also A aus A, B aus B, C aus C, Zeigen. Kunstgriff dabei, B, C hoch minus 1, A, auch 1, denn mit c kommt auch c hoch minus 1 aus c und dann stimmt die Gleichung, dass es 1 ist, auch für dieses Element. Was noch? Wenn ein Element in der Gruppe 1 ist, dann bleibt es 1, wenn man es mit irgendwas konjugiert. Jetzt konjugieren wir also geschickt. Hier der ganz normale Kommutator. ich streiche so ein bisschen und schreibe das nicht alles hin. Denn jetzt haben wir gesehen, worum es ging. Es ging darum, einmal zu sehen, was man da wie ausrechnen muss, die Rechenregeln für Kommutatoren zu benutzen. Und jetzt sieht man, okay, hier fängt es an. B hoch minus 1 mal B geht weg. Dann geht es hier los. C hoch minus 1 mal C geht weg. B mal B hoch minus 1. C mal C hoch minus 1. B hoch minus mal B. Sie sehen, was passiert. Irgendwo hier hinten gibt es nochmal so eine Stelle. A hoch minus 1 mal A. C mal C hoch 1 und so weiter. Da kürze ich einfach alles weg am Ende. Mehr passiert nicht. Und der Witz war richtig anzufangen. Also einmal kurz zu überlegen, was passiert, wenn ich drei solche Dinger miteinander multipliziere. Es gibt halt Verallgemeinerungen davon, man kann anfangen mit drei Untergruppen, die die Eigenschaft haben, dass zwei dieser Dreifachkommutatoren in einem Normalteil davon G liegen, im gleichen, dann kann man zeigen, der dritte liegt dann auch in diesem Normalteil. Das ist also so ähnlich wie das, nur quasi in der Faktorgruppe G oder mit dem Normalteiler gerechnet. Und dabei verwendet man das Kommutatorbildung und Übergang in eine Faktorgruppe, wo du einen Normalteiler vertauschbar sind. Das war's zum Thema Kommutatoren. Da möchte ich gerne jetzt eine weitere Erinnerungs- und Auffrischungseinheit einschieben zum Thema symmetrische und alternierende Gruppen. Schauen wir mal, was so da ist. Die ganze Zeit sollen n aus n sein und Omega eine Menge, falls ich das mal brauche. Okay, fangen wir mal an zu wiederholen. Was ist denn eine Permutation der Menge Omega? Wie ist das definiert? Was ist eine Permutation? Ja?
Eine direktive Abbildung der Menge in sich selbst.
Richtig, eine direktive Abbildung der Menge in sich selbst. Und die hintereinander Ausführung zweier direktiver Abbildungen einer Menge in sich selbst ist wieder bijektiv. Man hat das assoziativ gesetzt. Es gibt Inverse, denn bijektive Abbildungen haben eine Umkehrabbildung, die geht dann auch wieder von der Menge in sich selbst. Und die identische Abbildung fungiert wie ein neutrales Element bezüglich der hintereinander Ausführung. Wir haben da also eine Gruppe. Und wir bezeichnen mit Sym Omega die Menge aller Permutationen der Menge Omega. Das ist dann die volle symmetrische Gruppe auf Omega, deswegen Sym. Und das kann man für alle Mengen Omega machen. Endlich, unendlich, völlig egal. Das bezeichnet also die Menge aller Permutationen auf Omega. Zusammen mit der hintereinander Ausführung von Abbildung ist das ein nicht kommutativ, nicht abelisch. Sobald Omega groß genug ist, findet man da immer Elemente, die nicht vertauschbar sind. Und jetzt gibt es für die besondere Menge Omega, die nämlich aus den natürlichen Zahlen von 1 bis n besteht, die Konvention, dass man der dazugehörigen symmetrischen Gruppe auch einen besonderen Namen gibt. Das ist die symmetrische Gruppe. Das ist die symmetrische Gruppe auf einer Menge. Aber wenn man von der symmetrischen Gruppe spricht, dann meint man normalerweise die auf so einer Zahlenmenge und dann sagt man auch, auf welche Zahlen man sich da bezieht. Bei allem anderen muss man das dazu sagen. Ich weiß, dass das nicht alle Leute so machen. Es gibt Leute, die sagen, die symmetrische Gruppe und meinen dann immer, ja, so bis auf Isomorphie. Ich mache das nicht so. Ich sage wirklich genau, welche Gruppe ich meine. Heißt also, Sn bezeichnen wir die symmetrische Gruppe vom Grad n. Das ist dann genau die, die hier als Menge Omega die Menge 1 bis n stehen hat. Sie können auch n paarweise verschiedenfarbige Bauklötze nehmen. Dann ist das auch eine symmetrische Gruppe, aber nicht die, sondern die ist nur isomorph dazu. Okay, in der Literatur findet man auch noch andere Bezeichnungen dafür. Man findet Sym unten n, man findet auch ein großes Sigma unten n. In dem Buch von Kurzweil-Sternhoff zum Beispiel steht das so, großes Sigma unten mit n dran. Ich habe dieses große S für symmetrisch und bei der alternierenden Gruppe machen wir es genauso, die wiederholen wir auch gleich noch. Da habe ich so ein geschwungenes A. Und man muss bei beidem ein bisschen aufpassen. Das S mit einem Index dran kann zu Verwirrung führen, weil nämlich manchmal Leute ihre Pseudogruppen S nennen. Und wenn die dann für irgendeine Primzahl P Pseudogruppen S1, S2, S3 bezeichnen, dann kann das verwirrend werden. Da bitte aufpassen. Genauso wie manche Leute Gruppen damit G und G' bezeichnen und nicht dran denken, dass G' schon eine Bedeutung hat, nämlich die der Kommutatorgruppe. Und genauso A. A hat auch eine Doppelbedeutung. Bei uns ist es die alternierende Gruppe, aber es gibt auch ein Dünken-Diagramm, das mit A bezeichnet ist, auch mit so einem Index. Und es gibt dann auch Leute, die die Gruppen dazu genauso bezeichnen. Da muss man wirklich vorsichtig sein. Führt dazu, dass manche Leute hier eben Sym und Alt hinschreiben, um das eindeutiger zu machen. Dinge, bei denen ich davon ausgehe, dass wir das wissen über die symmetrische Gruppe. Es gibt also Elemente, die heißen Zyklen. Das fängt bei 2 an. 1 Zyklen sind langweilig, das ist die identische Abbildung. 2 Zyklen, 3 Zyklen und so weiter, dafür gibt es eine Standardrotation. Wer kennt die nicht? Auf das nächste, das da steht, ab und das letzte geht auf das erste. Heißt also, wir schreiben das so hin: A1, A2 bis hin zu AK und gemeint ist damit diejenige Abbildung von 1 bis N in sich selbst, die A1 auf A2 abbildet, A2 auf A3, bla bla bla, AK auf A1. Das ist eine Konvention. Was hier steht, ist also eine Abbildung. Okay? Und das heißt, K-Zyklus, K ist die Länge. Und für 2 Zyklen gibt es eine besondere Konvention, die nennt man Transposition. Ist aber völlig okay, wenn Sie einfach 2 Zyklen sagen. So, noch mehr Konventionen. Wenn wir Ziffern haben und es keine Missverständnisse geben kann, dann lasse ich häufig die Kommata weg. Ich schreibe dann zum Beispiel 1, 2, 3. Wenn klar ist, dass es in der Gruppe keine 123 oder 12 oder sowas gibt, dann wissen Sie 1 wieder 2, 2 wieder 3, 3 wieder 1. Wenn die Gruppe groß ist, oder ich sollte sagen, wenn die darunterliegende Menge groß ist und da eben mehrstellige Zahlen vorkommen, dann sollte man da tunlichst Kommata setzen, damit es klar ist. Das überlasse ich Ihnen. Hauptsache, wir verstehen es alle. Dann gibt es noch die Konvention, aber auch die sucht Sinn, dass man in einem Zyklus, wenn man die Zahlen kennt, die kleinste auftretende Zahl nach vorne schreibt. Muss man aber auch nicht machen. Und, das ist jetzt schon, da kommen wir jetzt wieder zum Inhaltlichen, jetzt wo wir Zyklen haben. Zyklen heißen elementfremd, genau dann, wenn keine der Zahlen in dem einen Zyklus in dem anderen Zyklus auftritt und umgekehrt. Ja, die dürfen nichts gemeinsam haben. Und das kann man generell für beliebige Permutationen ausgehen. Für Zyklen ist es halt einfach zu erklären, was es ist. Permutationen heißen elementfremd genau dann, wenn das, was von der einen Permutation bewegt wird und das, was von der anderen Permutation bewirkt wird, disjunkte Mengen sind. Dann nennt man die elementfremd. Und das hat praktische Bedeutung. Zum Beispiel kann man die Hintereinanderausführung von elementfremden Permutationen vertauschen. Denn die Bereiche, die da bewegt, wo sich was bewegt, haben nichts miteinander zu tun. Das ist denen also völlig egal, in welcher Reihenfolge sich da irgendwas. Das Element. Das sollte ich ordentlich machen. Wenn das nicht alle kennen, dann sollte ich das. beschrieben, wenn die jeweils bewegten Teilmengen von 1 bis Jung sind.
Ja. Vielleicht
ein Beispiel? Klar, ja, natürlich. Hier haben wir schon 1, 2, 3. Wenn ich jetzt noch nehme 2, 3, 4, 5, 7, dann sind die nicht elementfremd, denn 2 und 3 werden hier bewegt und hier werden die auch bewegt. Das heißt, die sind nicht elementfremd. Aber wenn ich sowas nehme wie 5, 7, 8, dann habe ich jetzt hier einen 3-Zyklus und noch einen. Hier werden nur die Zahlen 1, 2, 3 bewegt, die anderen nicht. Das ist auch so eine Konvention, was nicht dasteht, wird nicht bewegt. Hier werden nur 5, 7 und 8 bewegt. Diese Teilmengen haben nichts miteinander zu tun, die sind disjunkt, deswegen sind die elementfremd. Was noch? Ja, jetzt kann ich, glaube ich, alles formulieren, was ich da formulieren wollte. Jetzt haben wir, glaube ich, alle Gruppe. Ich gehe davon aus, dass bekannt ist, dass man jede Permutation der Menge 1 bis n so schreiben kann, dass es eine Hintereinanderausführung von paarweise elementfremden Zyklen ist. Man überlegt sich, was die Abbildung macht, und dann fängt man einfach irgendwo an. Wohin wird das abgebildet, wohin wird das abgebildet, wohin wird das abgebildet, bla bla bla. Dann hat man irgendwann so einen Zyklus. Es könnte sein, dass man alle Zahlen, die überhaupt bewegt werden, damit erfasst. Dann hat man einfach nur einen großen Zyklus. Kann aber sein, dass irgendwann Feierabend ist und man neu anfangen muss. Auf die Art und Weise kriegt man dann so eine Zerlegung in paarweise elementfremde Zyklen. Das geht mit jeder Permutation, ist das, was man beweisen muss. Ich mache das in der linearen Algebra. Wer das nicht gesehen hat, ist herzlich eingeladen, mich dann nochmal anzusprechen. Dann kann ich das nochmal separat erklären. Oder man guckt in ein entsprechendes Buch oder so. Daraus ableiten lässt sich, hier ist die Reihenfolge. Zuerst überlegt man sich, dass jeder Zyklus sich aufspalten lässt, den kann man als Hintereinanderausführung von 2 Zyklen schreiben. Den hier zum Beispiel kann ich schreiben als erst 5, 7 und dann 5, 8. Warum? Wir testen das mal kurz. Was macht denn diese Abbildung? Abbildung kommt von rechts, das heißt, ich lese das genauso, wie es da steht. Zuerst geht die 5 auf die 7 und dann passiert nichts mehr. Und was passiert mit der 7? 7 wird hier zuerst auf 5 abgebildet und dann geht sie weiter von der 5 auf die 8. Das heißt, insgesamt geht 7 auf 8. Das heißt, wir merken uns, 5 ging auf 7, 7 ging auf 8. Und was macht die 8? Hier macht sie gar nichts und hier geht sie auf 5. Das heißt, es kommt wirklich dieser Zyklus raus. Das geht immer. Und das sind Rechenregeln, die man sich merken kann. Alle Zyklen kann ich immer so aufschreiben als Hintereinanderausführung von Transpositionen. Und jetzt führen wir das hintereinander aus, diese beiden Argumente. Wir nehmen eine Permutation aus Sn, schreiben die zuerst als Hintereinanderausführung elementfremder Zyklen. Dann schreiben wir jeden Zyklus als Produkt von Transpositionen. Dann haben wir insgesamt die Permutation geschrieben als Produkt von haufenweise Transpositionen. Und normalerweise geht das auf viele unterschiedliche Arten und Weisen, aber die haben immer was gemeinsam. Wer erinnert sich daran, was die gemeinsam haben? Eine Permutation nehme und mehrere verschiedene Darstellungen als Produkt von Transpositionen. Was haben diese verschiedenen Darstellungen gemeinsam? Ja?
Die Anzahl der Transpositionen ist immer Intervalle oder Ungerade.
Richtig. Vielen Dank. Wenn ich mit einer festen Permutation anfange, dann kann ich die zwar vielleicht auf 100 verschiedene Arten schreiben, aber ob ich dafür gerade oder ungerade viele Transpositionen brauche, das ist jedes Mal gleich. Das heißt, das ist etwas, was der Permutation selbst innewohnt, diese Information. Das führt dazu, dass man die Permutationen aufteilen kann in so zwei Häufchen. Das eine Häufchen ist das mit denen, wo man ungerade viele Transpositionen braucht. Das andere ist das mit den Permutationen, wo man gerade viele Transpositionen braucht, zum Basteln. Und das führt jetzt zu einer interessanten Abbildung und zu einer interessanten Untergruppe der symmetrischen Gruppe. Das mache ich jetzt nur mündlich. Es gibt gerade und ungerade Permutationen. Die geraden sind die, bei denen man zum Basteln eine gerade Anzahl von Transpositionen braucht. Zum Beispiel haben wir ja vorhin diesen Zyklus gesehen, 5, 7, 8. Den kann ich schreiben als Produkt von 2 Transpositionen. 2 ist eine gerade Zahl, dementsprechend ist dieser 3-Zyklus hier eine gerade Permutation. Und die Ungeraden sind die, bei denen man ungerade findet. Jetzt definiere ich eine Abbildung von Sn in die Menge, die aus 1 und minus 1 besteht. Und ich sage, eine Permutation, die gerade ist, wird auf 1 abgebildet und eine Permutation, die ungerade ist, wird auf minus 1 abgebildet. Das ist die sogenannte Signumsabbildung. So, und das ist erstmal nur eine Abbildung. Die weist halt jetzt den geraden und ungeraden Permutationen die Werte 1 und minus 1 zu und macht sie damit einfach so unterscheidbar, ganz klar. Das ist aber mehr. Es ist in Wirklichkeit ein Gruppenhomomorphismus von der Sn mit den Fernandausführungen in die Menge 1 minus 1. Das ist nämlich eine Gruppe bezüglich der Multiplikation. Und dann kann man sich überlegen, dass die Signumsabbildung ein Gruppenhomomorphismus ist. Und auf die Art und Weise kriegt man dann einen Normalteiler von Sn, der besteht genau aus allen geraden Permutationen. Denn die geraden Permutationen werden von der Signumsabbildung auf 1 abgebildet, liegen also im Kern dieses Gruppenhomomorphismus und Kerne von Homomorphismen sind immer Normalteiler. Hier kommt die Signumsabbildung. Verträgt sich damit. Was dahinter steckt, ist nur, wie man Darstellungen von Permutationen als Produkt von Transpositionen zusammenbasteln kann. Nehmen Sie zwei Permutationen und jetzt führen Sie die hintereinander aus. Da kommt irgendwas raus, irgendeine neue Permutation. Jetzt überlegen Sie, die eine haben Sie vorher als Produkt von Transpositionen geschrieben, die andere auch. Wenn Sie das zusammenkleben, bekommen Sie eine Darstellung des Produkts als Produkt von Transpositionen. Und ob man da gerade oder ungerade viele braucht, hängt jetzt davon ab, wie das vorher war mit den beiden Teilen. Gerade und gerade ergibt gerade, ungerade und ungerade ergibt gerade. Und gerade und ungerade, egal wie rum, ergibt ungerade. Und das sind aber genau die Multiplikationsregeln für 1 und minus 1. 1 mal 1 ist 1, minus 1 mal minus 1 ist auch 1. Und 1 und minus 1, egal in welcher Reihenfolge, ergeben minus 1. Und deswegen passt das ja alles so, deswegen ist es ein Gruppenhomomorphismus. Und deswegen kriegen wir jetzt die geraden Permutationen nicht einfach nur als Teilmenge von Sn, sondern als einen Normalteiler. Das ist nämlich der Kern der Signumsabbildung. Und dieser Kern heißt geschwungen An, das ist die alternierende Gruppe vom Rad N. Die alternierende Gruppe fängt also alle geraden Permutationen ein. Was liegt da so drin? Wir haben gerade schon gesehen, wenn die Menge groß genug ist, damit man drei Zyklen bilden kann, dann liegen die in der dazugehörigen alternierenden Gruppe. Was liegt nicht in der alternierenden Gruppe? Na, zwei Zyklen zum Beispiel. Denn wenn ich zwei Zyklen als Produkt von Transpositionen schreibe, dann schreibe ich einfach die zwei Zyklen hin. Das ist dann schon eine Darstellung. Fertig. Wenn ich eine hinschreibe, habe ich eine ungerade Anzahl hingeschrieben. Deswegen sind zwei Zyklen ungerade Permutationen. Die liegen also außerhalb von AL. So kann man sich generell für Zyklen überlegen, was los ist. Wenn ein Zyklen eine gerade Länge hat, also so 2, 4, 6, dann braucht man zum Basteln mit Transpositionen eine ungerade Anzahl. Also ist das eine ungerade Permutation und liegt in der Sn ohne A. Das verwirrt gerade meine Zweites. Zyklen mit gerader Länge sind ungerade Permutationen. Zyklen mit ungerader Länge sind gerade Permutationen, liegen also in allen. Gut, dann hören wir auf mit noch so ein paar Rechenregeln. Alles, was wir hier jetzt besprechen, auch dann, wenn ich keinen Beweis gebe, sondern nur erkläre, wie es funktioniert,
dürfen Sie benutzen.
Einfach so. Was auch immer da an Übungsaufgaben noch dazu kommt, vielleicht, das dürfen Sie alles einfach wissen. Bei denen, die darüber hinausgehen, die Sie vielleicht in der linearen Algebra gemacht haben, wenn die nicht bei mir war, dann bitte einmal nachfragen. So.
Wir haben über Zyklen gesprochen.
Ich habe gesagt, dass Elemente von den Permutationen vertauschbar sind. Das schreibe ich nochmal an, das dürfen Sie benutzen. Elementfremde Permutationen sind bei der Hintereinanderausführung vertauschbar. Was noch? Ein Zyklus der Länge K hat als Gruppenelement Ordnung K. Denn wenn ich den K-mal nacheinander ausführe, dann sind ja alle Elemente quasi K-mal einen Platz weitergehüpft. Das heißt, sie sind wieder da, wo sie vorher waren. Und vorher lande ich auch nicht bei der Identität, denn vorher verändern sich die Elemente. Dementsprechend haben K-Zyklen Ordnung K. Transpositionen Ordnung 2 haben, die sind also zu sich selbst invers. Wie kann ich denn sonst das Inverse eines Zyklus ausrechnen? Auch da gibt es einen Trick und auch den dürfen Sie jetzt einfach wissen. Wenn ich einen Zyklus hinschreibe, möchte ich die Notation ein bisschen vereinfachen. Wenn ich sowas schreibe wie sei A1 bis AK, also sei dann Sigma, definiert als A1 bis AK in SN. Wenn ich das so schreibe, dann ist damit schon mitgemeint, dass A1 bis AK aus der Menge 1 bis n kommen und dass sie paarweise verschieden sind. Das muss ich nicht nochmal alles einführen und Sie müssen das auch nicht. Okay? Das ist unsere Konvention. Was möchte ich jetzt alles machen? Na, zum Beispiel möchte ich das Inverse einfach hinschreiben, ohne nachzudenken. Und das geht. Die Ordnung ist K. Jetzt wissen wir zwei Dinge. Wir wissen, Sigma hoch minus 1 ist das gleiche wie Sigma hoch k minus 1. Das ist meine Abkürzung dafür, dass ich Sigma k minus 1 mal hintereinander ausführe. Und jetzt könnte man ausrechnen, was das ist. Oder man merkt sich den folgenden Trick. Wenn man mit der Zahl anfängt, mit der man auch vorher angefangen hat, dann bekommt man das Inverse des Zyklus, indem man die übrigen Zahlen in umgekehrter Reihenfolge schreibt. Gerne nochmal nachrechnen. Das passt. Genauso gibt es Rechenregeln für die Konjugation in der symmetrischen Gruppe, die sehr praktisch sind. Die wollen Sie jetzt auch noch einmal klar machen und dann dürfen Sie die auch einfach verwenden, ohne das nochmal weiter zu begründen. Das macht das Leben so viel einfacher. Und ich zeige Ihnen das jetzt für einen Zyklus, denn wir haben ja gelernt, dass Permutationen sich als Produkt von paarweise elementfremden Zyklen schreiben lassen. Das heißt, wenn ich Ihnen jetzt erkläre, wie man einen Zyklus konjugiert, dann wissen Sie allgemein, wie die Konjugation funktioniert. Denn Konjugation ist ein Gruppenhomomorphismus. Sie dürfen das reinziehen auf die einzelnen Zyklen und da wissen Sie, wie es geht. Seien also jetzt Sigma wie oben, sprich das ist dieses Ding hier, und Alpha aus Sn. Das ist jetzt irgendeine Permutation. Da gibt es einen Rechentrick. Ich möchte nämlich gerne Sigma konjugiert mit Alpha berechnen. Was ist das eigentlich? Eigentlich, und das wische ich gleich wieder weg, ist das die Permutation Alpha invertiert, hintereinander ausgeführt mit der Permutation Sigma, hintereinander ausgeführt mit der Permutation Alpha. Das heißt, Sie haben jetzt haufenweise Zeug stehen, müssen alles nacheinander durchgehen und gucken, was kommt am Ende raus. Nö, müssen Sie nicht. Sie nehmen den Zyklus, den Sie haben, und wenden auf die Einträge, die da stehen, die Permutation Alpha an. Was auch immer da rauskommt, ist das Ergebnis hier unten. Das ist ein Trick, den dürfen Sie benutzen.
Und wir gucken mal ein Beispiel, wie das aussieht, okay? Sei Sigma folgende Permutation. Wir vertauschen 2 und 3, 4, 5 und 7 und 8 und 9 meinetwegen. So was nennt man übrigens Zyklenzerlegung. Wenn ich ein Sigma, also eine Permutation aus Sn, sagen wir mal, wir arbeiten jetzt in der S10. Wenn ich ein Element so hinschreibe, dass da paarweise elementfremde Zyklen stehen, dann nenne ich das, was da steht, die Zyklenzerlegung des Elements. Und die ist eindeutig bis auf die Reihenfolge der Sachen. Es gibt Konventionen, man sortiert das irgendwie hin, zuerst die kürzeren Zyklen, später die längeren, kann man alles machen. Trotzdem ist es nie eindeutig. Es ist immer nur, oder wenn man gewisse Konventionen festlegt und das dann zufällig von jeder Länge immer nur eingibt, dann wird es eindeutig. Aber wenn man das alles weglässt, dann kann man immer noch die Reihenfolge vertauschen. Grundsätzlich ist es keine eindeutige Schreibweise, aber es ist eindeutig genug, um damit rechnen zu können, ohne dass man Wohldefiniertheitsprobleme hat. Warum sage ich das? Weil es ja normalerweise so ist, wenn man Dinge in irgendeiner kanonischen Form darstellt, dass man sich dann einmal klar machen muss, ob das, was man da hinschreibt, wirklich so kanonisch ist, dass man damit rechnen kann und was Wohldefiniertes rauskommt. Stichwort Nebenklassen. Und man rechnet mit Repräsentanten. Dann überlegt man sich, ja, was könnte ein kanonischer Repräsentant sein? Da kann man Konventionen treffen. Trotzdem muss man sich überlegen, ob das, was man rechnet, vom Repräsentanten abhängt, also von der Wahl der Schreibweise oder nicht. Und deswegen sage ich das hier. Alle Rechnungen, die wir machen, funktionieren, egal in welcher Reihenfolge man diese Zyklen hinschreibt. So, ich wollte ein Beispiel machen für die Konjugation. Also sei jetzt mal Alpha. Was könnte das denn mal Lustiges sein? Sagen wir mal, es ist der 3-Zyklus 1, 2, 10. Schauen wir, was passiert. Eigentlich müssen wir erstmal Alpha auf das Ganze hier anwenden, aber da kommen wir zu einem Gruppenhomomorphismus ist und das, was hier steht, ja in Wirklichkeit eine Hintereinanderausführung von kleineren Elementen aus der S10 ist, dürfen wir das auf die einzelnen Zyklen anwenden. Ich darf also schon mal das hier machen, 2, 3 auf Alpha, Stern 4, 5, 7 auf Alpha. Hier habe ich ja in Wirklichkeit immer nur Sterne weggelassen, also Hintereinanderausführungszeichen. Stern 8, 9, Alpha. So, und jetzt wende ich hier jeweils nicht die Rechenregel für Konjugation an und rechne zu Fuß. Nein, ich wende den Trick an. Was ist denn 2, 3 hoch Alpha? 2 hoch Alpha heißt, ich bilde 2 mit Alpha ab und sehe, 2 geht auf 10. Das heißt, da bekomme ich 10, Komma, hier ist noch eine 3, der passiert nichts, die bleibt einfach hoch. Kann ich später noch umschreiben, entsprechend der Konvention, dass der 3 nach vorne kommt, ist mir für den Moment egal. Nächster Teil, 4, 5, 7. Ich bleibe jetzt bei den Kommata, damit es einheitlich ist. 4 wird von Alpha nicht bewegt. 5 wird von Alpha nicht bewegt, 7 auch nicht. Das heißt, hier bleibt 4, 5, 7. Und jetzt schaue ich hier. 8 und 9 werden auch nicht bewegt. Und jetzt gucken wir einmal, es hätte jetzt ja passieren können, dass man hier nochmal schauen muss, dass es noch keine neue disjunkte Zyklenzerlegung ist. Aber in diesem Fall passt es so und wir lassen das so stehen. 3, 10, 4, 5, 7, 8, 9. Einverstanden? Fragen? Was für Fragen haben Sie dazu? Zur Schreibweise oder so? Okay. Für die meisten ist es wirklich Wiederholung, denn vieles davon mache ich in meiner kleinen Algebra. Und in der Algebra wiederholen wir ja auch ganz viel davon noch. Damit haben wir, glaube ich, ich muss einmal kurz auf den Spickzettel gucken. Alles abgearbeitet. Alternierende Gruppe. Ah, wir können den Index der alternierenden Gruppe gleich noch hinschreiben. Zyklentyp. Ja, das habe ich zwar nicht definiert, aber ich habe darüber gesprochen, dass man das hier Zyklenzerlegung nennt. Und man kann dann sowas wie Zyklentyp definieren, indem man sich eine Sortierung überlegt, also zum Beispiel die kurzen Zyklen nach vorn und dann der Länge nach immer weiter, dann kann man einen Zyklentyp angeben. Zum Beispiel könnte man hier jetzt sagen, das ist 2, 3, 2, wenn man das sortieren wollte und die 8, 9 mit nach vorne schreibt, hat man 2, 2, 3. Das heißt, der Typ ist 2 Zyklen mal 2 Zyklen mal 3 Zyklen. Und dadurch weiß man schon sehr viel über die Permutation. Und Zyklentypen bleiben bei Konjugation erhalten, zum Beispiel. Das sind so wichtige Dinge, die man gut und kurz beschreiben kann, wenn man das Wort Zyklentyp hat. Wir hatten die Signumsabbildung. Ich habe die Regeln zu den Zyklen erklärt. Invertierung, elementfremde Elemente kommutieren. Wir haben über andere Rechenregeln gesprochen. Wir haben diesen Konjugationstrick besprochen. Dann sind wir fast fertig. Ich werde noch ein paar abschließende Kommentare dazu machen. Und dann hören wir auf zu wiederholen und machen Gruppentheorie. Wir zeigen nämlich, dass die alternierende Gruppe A5 einfach ist. Das kennen auch ein paar Leute schon, aber die meisten Leute nicht. Zum Abschluss. Überlegen wir nochmal, wie wir auf die alternierende Gruppe gekommen sind. Die war der Kern der Siedlungsabbildung. Und um Kernbild und solche Dinge bei Homomorphismen zusammenzubringen, haben wir unter anderem den Homomorphiesatz für Gruppen. Was sagt der Homomorphiesatz für Gruppen? Die Startgruppe, modulo den Kern, ist isomorph zur Bildgruppe. So, wie ist das hier? Bei der symmetrischen Gruppe, soweit die groß genug ist, gibt es da drin Transpositionen. Davon muss n einfach nur größer gleich 2 sein. Dann gibt es da Transpositionen, also gibt es Leute, deren Signum minus 1 ist und damit ist die Signumsabbildung dann so negativ. Heißt also, sobald n größer gleich 2 ist, ist die symmetrische Gruppe modulo der alternierenden Gruppe eine Gruppe der Ordnung 2. Ist gerade und die Hälfte der Permutation ist ungerade. Man kann Sn schreiben als gesunkte Vereinigung von zwei Nebenklassen von An. Einmal nimmt man An selber und dann nimmt man An mit dem Vertreter. Also man schreibt eine Nebenklasse hin und der Vertreter ist irgendeine Transposition, egal welche. Dann kriegt man eine schöne Zerlegung von Sn. Was noch? Ich würde Ihnen gerne noch ein paar sozusagen standarderzeugenden Systeme mitgeben für die symmetrische und die alternierende Gruppe, von denen Sie einfach wissen dürfen, dass es erzeugende Systeme sind. Denn ich werde ab und zu Aufgaben haben wollen mit konkreten Gruppen, mit konkreten Beispielen. Und das Problem ist häufig, dass Studis am Anfang noch nicht so viele Gruppen kennen, noch nicht so viele Beispiele kennen. Und dass, wenn sie dann anfangen, damit zu rechnen, es sehr umständlich wird, weil zum Beispiel nochmal nachgerechnet werden muss, die und die Gruppe wird wirklich von den und den Elementen erzeugt oder sowas. Deswegen möchte ich Ihnen einfach ein paar Erzeugungssysteme geben, die Sie benutzen dürfen. Ihnen ist nicht klar, was ich mit Erzeugungssystemen meine. Für eine Gruppe. Okay. Standard-Erzeugungssysteme für SN. Ich gebe Ihnen 2. Das eine besteht aus allen Transpositionen, wo man vorne die 1 behält und der zweite Eintrag geht immer einen weiter. Also 1, 2, 2, 1, 4 und so weiter bis 1, n. Aus all diesen Leuten können Sie jede Permutation aus Sn basteln. Das ist ein Erzeugungssystem. Es gibt noch eins und ich werde den Unterschied zwischen den beiden gleich erklären. Da laufen Sie mit beiden Zahlen immer einen weiter. Das heißt, Sie nehmen 1, 2, 2, 3, 3, 4 und so weiter bis hin zu n minus 1, n. Was häufig auch klappt, ist, dass man eine Transposition nimmt und einen ausreichend großen Zyklus, aber Vorsicht, das geht nicht immer. Da kriegt man nicht. Deswegen das ist unproblematisch. Und was ist der Unterschied? Wenn Sie hier zwei Erzeuger nehmen, zwei verschiedene, dann kommutieren die niemals. Das ist hier anders. Die kommutieren nicht, die beiden erzeugen eine zur S3, ja, in dem Fall wirklich die S3, sozusagen eine, oder genauer gesagt eine zur S3 isomorphe Untergruppe aus der SN. Die anderen Zahlen sind ja noch da, sie werden nur nicht bewegt. Und wenn ich, wann immer ich zwei Benachbarte nehme, und es gibt ein Bild dazu, jeder Punkt ist ein Erzeuger. Zwei benachbarte Erzeuger sind hier mit einer Linie verbunden, die erzeugen eine zu S3 isomorphe Untergruppe von SN. Wenn ich zwei nicht benachbarte Erzeuger habe, dann sind die nicht durch eine Linie verbunden und das symbolisiert, dass die kommutieren. Das ist ein anderes Thema der Gruppentheorie, aber ich möchte für die, die sowas schon mal gesehen haben, das Diagramm anzeichnen. Das ist so ein Coxeter-Diagramm. Das sind die Erzeuger von der SN als Coxeter-Gruppe. Für die, die das schon mal gehört haben. So, wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Erzeugungssystemen. Vorsicht, mit anderen Erzeugungssystemen, manche sehen aus wie eins, sind aber keins. Hängt davon ab, ob zum Beispiel N Primzahl ist oder zusammengesetzt oder sowas. Zeitgeschätzt sind schwierig. Für AN gibt es auch ein Standarderzeugungssystem, das Sie benutzen dürfen, und zwar die Menge aller drei Zyklen. Ich schreibe einfach alle drei Zyklen. Man braucht nicht alle, man kann das ein bisschen geschickt machen, aber ich habe jetzt keine Lust, da dann auch noch zu erklären, wie man das geschickt wählt. Alle drei Zyklen. Gut. Das könnten wir aber, wenn Sie das interessiert, nochmal vertiefen oder vielleicht in Übungen aufgreifen. Besondere Erzeugungssysteme, was schiefgehen kann, wenn man mit einer zu kleinen Menge anfängt und dann eben nur eine Untergruppe erzeugt. Das war's erstmal. Generell beobachte ich immer, dass da viele Fehler passieren, wenn Leute mit Untergruppen von symmetrischen Gruppen rechnen. Was also sinnvoll wäre zu üben, und ich schaue mal, in welchem Kontext der Vorlesung das gut passt, wo man das aufgreifen kann. Es ist gut zu üben, einfach mal Permutationen herzunehmen aus der SN und dann zu schauen, was erzeugen die. Wenn Sie zufällig in den Topf greifen, dann, weiß gar nicht, ab einer gewissen Anzahl erzeugt man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einfach die ganze symmetrische Gruppe. Aber man kann ja das N recht groß wählen und sich ein bisschen beschränken bei der Zyklenlänge und bei den Zahlen. Dann kriegt man interessante Untergruppen, die in irgendwelchen Punktstabilisatoren liegen und kann dann mal schauen, wie kann ich schnell sehen, was da für eine Untergruppe erzeugt wird. Wie kann ich schnell die Größe begrenzen? Wie kann ich schnell sehen, ob das eine arische Untergruppe ist oder so? Also einfach mal so ein bisschen üben, was kann ich mir für Tricks überlegen, selbst wenn mir jemand eine Handvoll Elemente aus der SN gibt und ich gucken soll, was für eine Untergruppe wird erzeugt. Und ich nehme jetzt mal für mich selber als Hausaufgabe mit, mir ein paar Übungsaufgaben zu überlegen, die in die Richtung gehen, damit Sie sich auch motiviert fühlen, darüber nachzudenken und damit wir in der Übung einen Grund haben, darüber zu reden. Gleich, wenn wir zeigen, dass A5 einfach ist, dann mischen wir konkretes Überlegen in der S5 und der A5, also ganz konkretes Überlegen mit Kombination. Das mischen wir mit gruppentheoretischen Argumenten, die so in Richtung Kombination, Normalteil, Atome, Untergruppen und sowas gehen. So ein Mini-Vorgeschmack auf lokale Argumente soll das werden. Was für Fragen haben Sie bisher? Gut. Dann überlege ich kurz, weil ich mir ja auch eine günstige Pause ausdenken möchte. Ich möchte anfangen mit A5 ist einfach und stoppe dann vielleicht, entweder schaffen wir das und machen dann Pause oder ich stoppe kurz bevor der Höhepunkt des Arguments kommt und wir machen dann Pause. Wer kann mir denn erklären, was eine einfache Gruppe ist? Wer hat das schon mal gesehen und erinnert sich?
Wann heißt eine Gruppe einfach?
Mhm. Wenn nur G und 1G die Normalteile einer Gruppe sind. Die einzigen Normalteile einer Gruppe sind.
Und
G und gleich 1G ist.
Richtig. Genau. Vielen Dank. Man hat nur genau zwei verschiedene Normalteile, nämlich die, die immer da sind. Man muss dazu sagen, dass die verschieden sind, denn sonst ist die triviale Gruppe eine einfache Gruppe und das will man nicht. Man will ja auch nicht, dass 1 eine Primzahl ist. Oder ich jedenfalls nicht. Entschuldigung, ich sollte nur für mich selber sprechen. Ich möchte nicht, dass 1 eine Primzahl ist. Okay, das halten wir mal fest. Neues Unterkapitel.
Beim Thema, was man weiß oder wissen sollte. Naja, erstens, weil es ein paar Leute hier schon wissen. Zweitens, weil man es wissen sollte. Sie brauchen Beispiele für Gruppen, die keine interessanten Normalteile haben. Einfach weil Sie, wenn ich Sie sowas frage wie wahr oder falsch oder so, dann brauchen Sie in Ihrem Kopf Beispiele, die nicht nur sowas sind wie Z mit Plus oder die S3. Sie brauchen einfach ein bisschen interessantere Beispiele und eine meiner Aufgaben in der Vorlesung ist, Ihnen immer wieder Beispiele zu liefern, damit Sie bei Wahr- oder Falschaufgaben genug Material im Hinterkopf haben und eben nicht in irgendwelche Fallen reinlaufen, die da sonst, also die da überall lauern, die da auch lauern sollen. Ich möchte ja bei Wahr- oder Falsch, dass Sie ab und zu mal auf die Nase fallen, aber vielleicht nicht immer. Okay. G ist die ganze Zeit immer noch eine Gruppe. Irgendwann werde ich sagen, G ist nur noch eine endliche Gruppe. Eine Gruppe G heißt genau zwei Normalteiler, NT ist eine Abkürzung für Normalteiler, gibt nämlich 1 und G. Die Trivialgruppe ist nicht einfach nach dieser Definition und wir können ja mal ein paar kleine Beispiele durchgehen. Manche Gruppen, die wir kennen, sind auf langweilige Weise einfach.
Nehmen wir mal in S3 das Erzeugnis eines 3-Zyklus.
Das ist die A3 übrigens.
Das ist eine Gruppe mit 3 Elementen.
Ist die einfach?
Wer denkt ja? Mhm. Okay. Dann bitte mal erklären. Sie haben beide gesagt ja.
Also die davon erzeugte Untergruppe hat auch nur 3.
Ja.
Also kann es nur Untergruppen der Ordnung 1 oder 3 geben?
Wegen des Satzes von? Richtig, genau. Und Normalteiler sind Untergruppen.
Ja, also kannst du auch.
Genau. Schön, dass Sie so argumentiert haben, denn jetzt wissen wir, dass Gruppen von Primzahlordnung immer einfach sind. Die sind aber schon einfach, das ist so ein bisschen langweilig. Normalerweise denkt man bei einfachen Gruppen an interessantere Geschöpfe, aber dafür können wir ja nichts. Schreibe ich direkt mal hin. Gruppen von Primzahlordnung, und davon gibt es viele, sind immer einfach, eine wegen Lagrange. Was ist denn mit der S3 selber? Ist die S3 einfach?
Wer denkt ja? Wer denkt nein? Okay, warum nicht?
Hätte ich jetzt geraten. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Aber
Bauchgefühl, okay. Warum? Genau, da kann man sich ja das erinnern, wie wir die alternierende Gruppe eingeführt haben, nämlich als Normalteiler der symmetrischen Gruppe vom Index 2. S3 hat Ordnung 6, A3 hat nur Ordnung 3, ist also echt, aber auch nicht 1 und ist ein Normalteiler, dementsprechend ist
jetzt erst reinigen. So, und damit wir nicht nur im endlichen Rundum haben, was ist mit Z plus?
Ist auch eine Gruppe?
Ist die einfach? Ich überlege da immer länger, weil bei unendlichen Gruppen ganz schnell meine Intuition versagt. Meine Intuition ist sehr auf endliche Gruppen gepolt. Was sagt? Was war Ihr erstes Gefühl? Z mit Plus? Was für Normalteile sehen Sie? Was für Untergruppen sehen Sie? Ist das eine einfache Gruppe? Wer glaubt ja? Wer glaubt nein? Ah, okay. Insgesamt sehr unentschlossen. Ein paar Leute denken aber eher nein. Aha. So, und warum? Die Leute, die so verhalten nein gedacht haben, warum? Lukas.
Z ist ja arabisch.
Ja.
Deswegen ist ja jede Konjugation, wurde ja kaum praktisch irgendwie vertauscht, also macht Konjugation ja praktisch.
Ja. Das heißt, alle Untergruppen sind Normalteile, richtig? Das heißt, was müssen wir jetzt finden, damit die Gruppe tatsächlich nicht einfach ist?
Also eine Untergruppe, die nicht Z und nicht 1 ist.
Genau, wir brauchen eine interessante Untergruppe. Nicht Z und nicht 0, würde ich in diesem Fall sagen. Genau, aber ja, danke. Wir brauchen eine interessante Untergruppe. Gibt es eine? Ja?
Eine geraden ganze Zahl.
Richtig. Alle geraden ganzen Zahlen bilden Untergruppe, die ist interessant. Und es gibt sogar unendlich viele interessante Untergruppen. Das heißt, sie ist hochgradig nicht einfach. Aber ja, es spielt ja auch eine Rolle, dass die Gruppe arbeitsch ist und dass wir deswegen nur nach Untergruppen schauen müssen. Normalteiler von Z mit Plus? Wer kann mir eine Bastelanleitung sagen? Ich denke wieder dran, dass Sie Beispiele brauchen. Wer sagt mir eine Bastelanleitung für unendlich viele Normalteiler von Z mit Plus? Idee? So eine halbe Idee?
Ja, eigentlich könnte man irgendein Element nehmen und davon das Ergebnis bekommen. Also man kann ja jetzt nicht nur alle geraden ganzen Zahlen, sondern man kann
sondern?
Ja alle, also mit drei, also
genau, alle durch drei teilbaren,
alle durch
vier, durch fünf, genau. Man kann alle Primzahlen nehmen, man kann aber auch alle natürlichen Zahlen nehmen und immer die Vielfachen, genau. Dann kriegt man haufenweise unterschiedliche Untergruppen. Teilweise liegen die ineinander, das stört aber ja nicht. Ja, okay. Wunderbar. Dann fangen wir jetzt an vorzubereiten, was wir über die A5 zeigen wollen. Und da ist überall immer als Hintergedanke drin, dass man da ein paar Argumente sieht, die man allgemeiner in endlichen Gruppen benutzen kann. Sei P irgendeine Primzahl, dann beweisen wir jetzt, dass A5 keinen Normalteiler hat, der nicht 1 ist und dessen Ordnung eine Potenz von P ist. Wenn diese Potenz 1 ist und es der triviale Normalteiler ist. Andere Möglichkeiten gibt es nicht. Welche Primzahlen kommen denn bei der A5 überhaupt in Frage? Was müssen wir uns überhaupt angucken? Kurz überlegen, wie groß die ist. Primteiler. Welche Primzahlen sind interessant? kennen, wir kennen ihn hinterher mit unserer Hosentasche. Deswegen habe ich vorhin nochmal wiederholt, wie man der Permutation gut erkennen kann, ob die gerade oder ungerade sind, sprich, ob die in der alternierenden Gruppe liegen oder nicht.
Das brauchen wir jetzt natürlich.
Okay, Beweis des Lemmas. Seit zuerst p größer gleich 7, dann ist die Behauptung automatisch erfüllt, weil die Primzahl gar nicht die Gruppenordnung hat. Welche Ordnung müsste der haben? Naja, die größte Potenz von 5, die Ordnung von einer 5 teilt, ist 5 selber. Das heißt, so ein Ding müsste dann Ordnung 5 haben. Angenommen, es sei n, ein Normalteiler von 5, und n gleich 1. Okay, ich mach's mal so. Ordnung von n gleich 5. Denn wir haben es ja gerade klar gemacht, wenn es einen 5 Normalteiler gibt, der nicht trivial ist, dann muss der 5 Elemente haben. Also angenommen, wir finden sowas. Was in A5 hat denn noch Größe 5? Wie ist es denn generell? Wenn ich die größte P-Potenz nehme, die die Gruppenordnung teilt, und eine Untergruppe, die diese Ordnung hat, was ist das dann für eine Untergruppe? Haben wir letzte Woche wiederholt. Wer erinnert uns nochmal dran? Nö, nicht aus der letzten Reihe. Okay, wie sieht es hier vorne aus, ja?
Es ist nicht eine P0-Untergruppe.
Richtig, genau, das ist eine P0-Untergruppe. Unser Normalteiler N hat die richtige Ordnung, muss also eine P0-Untergruppe sein, und dann ist es die einzige. Warum? Das müssen wir uns auch gleich nochmal kurz überlegen. Dann, oh, Augenblick.
Das wird sonst gleich unangenehm hier mit der Kreide. Gesundheit.
Dann ist N eine 5-Syno-Untergruppe von A5 und es ist die einzige, ups, tut mir leid, es ist die einzige, warum? Na, wir haben uns doch überlegt, oder wir haben nochmal wiederholt, dass zwei verschiedene Syno-Untergruppen zur gleichen Primzahl immer konjugiert sind. Wenn es also jetzt noch eine zweite gäbe, dann müsste die zu n konjugiert sein. Aber n ist die einzige Untergruppe in A5, die dazu konjugiert ist. Das ist ja ein Normalteiler. Mit Konjugation kommt man von n nicht weg. Das ist ja gerade der Witz eines Normalteilers. Das heißt, jetzt kann es nur eine Syno-Untergruppe geben. Eine 5-Syno-Untergruppe. Das ist der Satz von Syno und die Tatsache, dass n normal ist. Stimmt es denn, dass A5 nur eine 5-Syno-Untergruppe hat? Ich würde sagen, nö. Wir kennen mehrere. Das Erzeugnis von 1, 2, 3, 5 ist eine 5-Syno-Untergruppe von A5. Dieser 5-Zyklus liegt in A5. Zyklen ungerader Länge, gerade Permutation. Und da sind jetzt 5 Elemente drin in diesem Erzeugnis. Das heißt, die Untergruppe hat Ordnung 5, ist deswegen eine 5-Syno-Untergruppe. Aber nicht die einzige. Wer kann mir noch eine andere sagen? Sieht auch so aus, ist auch das Erzeugnis von unserem 5-Zyklus. mache ich das auch. Ich nehme das und ich vertausche an einer Stelle zwei nebeneinander liegende, dann kann das, wenn der Zyklus lang genug ist, nicht im Erzeugnis des Zyklus drin liegen. Wenn man sich einmal hinschreibt, was hier die Elemente sind in diesem Erzeugnis, dann merkt man, dass das nicht dabei ist. Und in dem Moment, wo das nicht dabei ist, können die sich nur trivial schneiden. Die Möglichkeiten für den Durchschnitt sind alles oder nichts. Entweder haben die nur die Identität gemeinsam oder sind gleich. Das liegt auch wieder daran, dass die Primzahlordnung haben und dann greift der Satz von Lagrange für den Durchschnitt von Untergruppen. Okay. Die sind verschieden, das passt nicht dazu, dass es nur eine gibt. Widerspruch, der kommt von der Annahme. Angenommen, es gibt so einen interessanten 5-Normalteiler, also war das Quatsch. Das heißt, die Primzahl 5 ist erledigt. Seid mir gleich 3. Das kann ich jetzt mündlich machen mit der gleichen Idee. Angenommen, es gibt so einen 3-Normalteiler, der interessant ist, dann hat der Ordnung 3. Denn 3 ist die größte Potenz von 3, die man in der Ordnung von A5 sieht. Dann können wir also auch wieder mit Sylogruppen argumentieren, aber wir sehen doch sofort, dass in A5 haufenweise verschiedene 3 Sylo-Untergruppen rumlaufen. Das ist viel einfacher zu sehen als mit der 5, weil es viel mehr 3 Zyklen gibt, bei denen man sofort sieht, dass die verschiedene Untergruppen erzeugen. Einverstanden? Wer hat was dagegen, dass ich das verkürzt hinschreibe? Okay. Von 2, die in der Gruppenordnung vorkommt, ist 4. Wir haben also für eine 2-Untergruppe von A5 3 Möglichkeiten, wie groß sie sein kann. Sie kann ein Element haben, 2 oder 4. Ein Element ist langweilig, wir interessieren uns für 2 oder 4. Und wieder ist die Frage, wie können Elemente aussehen, die in so einem Normalteiler drin liegen? So haben wir ja vorher auch angefangen. Wir haben uns überlegt, hier die Ordnung wäre 5, wie sieht sowas aus? Naja, wird erzeugt von einem 5-Zyklus. Ordnung 3, naja, wird erzeugt von einem 3-Zyklus. Ein 2-Normalteiler, der nicht 1 ist, muss Elemente der Ordnung 2 enthalten. Das sagt uns der Satz von Cauchy. Aber was für Elemente der Ordnung 2 gibt es denn in der A5? Jetzt müssen wir wieder einfach in die Gruppe reinlaufen und gucken, was gibt es denn da für Elemente? Ja?
Doppeltransposition.
Vorsicht, wir sind in A5 und nicht in S5. In S5 sind die ersten Elemente, die am meisten einfallen von Ordnung 2, 2 Zyklen. Die laufen aber außerhalb der A5 rum. In A5 sind es Doppeltranspositionen. Angenommen, es sei N ein nicht trivialer 2-Normalteiler von A5. Und jetzt fange ich an, die Idee hier auf so einer Art Schmierzettel zu erklären. Dann entscheiden wir gemeinsam, wie viel ich anschreibe. Ich behaupte, dass das N jetzt sofort viel zu groß wird, wenn wir so anfangen. Also, es liegt eine Doppeltransposition in N. Irgendeine. Ich gebe dir jetzt mal einfach Bezeichnung A, B, C, D. A, B, C, D kommen aus der Menge 1 bis 5 und sind paarweise verschieden. So sieht das aus. Das ist eine Doppeltransposition. Und eine davon, mindestens eine, finden wir in N. konjugieren wir das Ding mal mit. Achso, es gibt ja noch ein Element, das nenne ich jetzt I. Eine Zahl ist noch übrig, die nenne ich I. Jetzt konjugiere ich dieses Ding mit CE. Was passiert? Wir kennen ja unseren Trick. Wir wenden CE hier vorne an, da passiert nichts, denn die Sachen sind alle paarweise verschieden. Dann habe ich hier AB stehen. Und was passiert hier? C geht auf E und D bleibt fest. Das heißt, ich bekomme diese neue Doppeltransposition. Das ist eine andere. Wenn ich jetzt die miteinander verknüpfe, die alte und die neue, was passiert dann? AB ist mit dem Rest vertauschbar. Das heißt, ich mache es mal ordentlich, AB, CD, AB, D. Was passiert? Das darf ich damit vertauschen und die kürzen sich dann weg. Das heißt, eigentlich bleibt nur das übrig. Und wir haben doch vorhin gesehen, was passiert, wenn man zwei solche Elemente hintereinander anwendet. C, D und E sind paarweise verschieden. Das heißt, da kommt ein Dreizyklus raus. Und zwar geht C auf E, E geht auf E. Und dann haben wir einen Dreizyklus. Ich behaupte, dass all das, was ich hier gerechnet habe, innerhalb von N passiert. Warum? Das kam sowieso aus N. Irgend sowas haben wir da. Bei Konjugation fliegen wir aus N nicht raus, denn N ist ein Normalteiler. Ich habe doch jetzt einfach nur mit einer Transposition konjugiert. Ja, aber Transpositionen liegen nicht in A5, die liegen in S5. Was muss ich machen, damit jetzt daraus eine Konjugation in A5 wird? Na, ich kann zum Beispiel sagen, ich nehme dieses Element. Da passiert immer noch das Gleiche. Das vertauscht hier, aber die Transposition bleibt die gleiche. Hier passiert nichts, das heißt, ich schummle sozusagen, ich mache eine stärkere Konjugation mit einem Element, wo mehr drin ist, als ich eigentlich brauche. Es kommt dasselbe raus. Das passiert jetzt alles in A5. N ist normal in A5, das heißt, ich fliege nicht raus. Diese beiden Elemente liegen in N drin. Dann liegt auch das Produkt drin, denn Untergruppen sind unter Verknüpfung abgeschlossen. Das ist aber sehr schade. Jetzt liegt nämlich ein Element auf dem 3 in N. Das geht nicht. N ist eine 2-Untergruppe. Die Ordnung von N ist eine Potenz von 2. 3 teilt das nicht. Hier benutzen wir die Eindeutigkeit der Künfaktorzerlegung mit Z. Übrigens. So. Da N. Ich schreibe mal eine Kurzfassung von den Lettern. Ich sage A, B, C, D, E. In der Menge 1 bis 5. Paarweise verschieden. Nicht teilen, außer diesem Trivial, also außer die Potenz von 3 ist Trivial. Das ist sie hier nicht. Ein 3-Zyklus hat Ordnung 3. Das ist nicht 1. Das war's noch, oder? Wir haben alle relevanten Primzahlen angeschaut, haben geguckt, was passiert, wenn man einen Normalteiler annimmt, eine Ordnung hat, die Potenz dieser Primzahl ist, und in jedem Fall kam irgendein Quatsch raus. Und die Argumente waren durchaus ein bisschen unterschiedlich. Da brauche ich eigentlich auch keinen Schlusssatz. Ich denke, das passt so. Ja, jetzt ist schon 20 nach 10. Okay, wir machen mal Lemma 1,5 noch. Das dient auch der Vorbereitung. Und dann machen wir Pause und danach kommt dann der Höhepunkt, bei dem wir sehen, warum Affen wirklich einfach ist. Wir zählen hier einmal Pseudo-Untergruppen. Wir haben gerade schon gesehen, das Thema Pseudo-Untergruppen kommt. A5 hat genau. genau 10 3 Sylo-Untergruppen und genau 6 5 Sylo-Untergruppen. Wir machen also einfach nur das, was wir gerade schon benutzt haben, dass es nämlich mehrere gibt. Das machen wir ein bisschen konkreter. Wir schreiben hin, wie viele es gibt und das brauchen wir dann halt nicht am Anfang. Ich glaube, dass wir den Beweis fast mündlich machen können. Denn das ist rein kombinatorisch. Was muss ich denn zählen, wenn ich die drei Sylo-Untergruppen von A5 zählen will? Und zwar einfach zu Fuß, indem ich da reinlaufe und mich umgucke, was für Elemente der Ordnung 3, was für Untergruppen der Ordnung 3 gibt es denn? Was muss ich da machen? Na, zuerst muss ich mir überlegen, wie sehen Elemente der Ordnung 3 aus oder wie sehen Untergruppen der Ordnung 3 aus? Denn 3 ist die größte Potenz von 3, die die Ordnung von A5 teilt. Ich weiß also, dass die Sylo-Untergruppen Ordnung 3 haben. Und wie kann das dann zyklentypmäßig aussehen mit 5 Ziffern? Na, da geht nur 3 Zyklus. Das war ein Tipp für eine Übungsaufgabe. So, wie kann ich denn jetzt 3 Zyklen erkennen, die die gleiche 3 Sylo-Untergruppe erzeugen? Oder erzeugen die alle unterschiedlich? Kann ja auch sein. Ja. Das ist die Frage, ne? Wir können ja mal kurz überlegen. 1, 2, 3, die Zahlen kann ich anders hinschreiben, dann kommen da andere Permutationen raus eventuell. Die Frage ist, liegen die alle zusammen in der gleichen 3 Sylo-Untergruppe oder sind es verschiedene?
Ja, also 3, 2, 1 wäre ja drin, allerdings...
Das ist inverse von 1, 2, 3. Das
wäre nicht alles gleich.
Ja, denn wenn ich die Konvention habe, dass die kleinste Zahl nach vorne kommt, habe ich danach nur 2 Möglichkeiten und dann ist immer der eine das Inverse vom anderen. Das heißt, wenn ich mir 3 verschiedene Zahlen rausgreife aus der Menge 1 bis 5, habe ich dadurch die Sylo-Gruppe festgelegt. Jetzt muss ich nur noch zählen, wie viele Möglichkeiten gibt es, 3 Zahlen aus der Menge 1 bis 5 rauszusuchen. Was rechne ich dafür? Schulwissen? Da gibt es doch diese Binomialkoeffizienten. Überlegen, wie viele da jeweils in einer Sylo-Gruppe liegen. Da brauchen wir was anderes, brauchen einen anderen Trick. Was sagt uns denn der Satz von Sylo? Was ist mit der Anzahl der 5 Sylo-Untergruppen von A5? Was wissen wir mit dem Satz von Sylo über diese Zahl? Was wissen wir? Und diese Zahl hat noch eine Eigenschaft?
Die teilt die Ordnung von, also 60.
Sie teilt die Ordnung von A5, also 60, aber es geht noch besser, wir können Teile rauswerfen. Das hier ist ein Vielfaches der Ordnung einer Sylo-Untergruppe, also 5. Es ist ein Vielfaches von 5 und teilt, es ist kein Vielfaches von 5. Es ist, es teilt nicht nur die Gruppenordnung, es teilt die Gruppenordnung geteilt durch 5. Es teilt also den, ich versuche die ganze Zeit, das irgendwie kurz auszudrücken. Es teilt den zu 5 teilerfremden Anteilen der Gruppen. Ich schreibe mal, es teilt Gruppenordnung durch 5. Das ist das Einfachste, was mir gerade einfällt. So, 60 haben wir gerade schon gehört. 60 durch 5 sind 12. Das heißt, wir gucken nach Teilern von 12, die Kongruenz zu 1 sind Modul 5. Das sind nicht so viele. Mir fallen gerade 2 an. Wer sieht die beiden? Was sind die Möglichkeiten? Okay, wir gehen Teiler von 12 durch.
Ja, 6 und die 1.
Genau. Und wir haben vorhin schon gesehen, dass es mehr als eine gibt, also müssen es 6 sein. Vielen Dank. Ja. Und so argumentieren wir häufig. In konkreten Gruppen kann man das super machen. Man guckt, man schränkt es irgendwie ein und dann macht man sowas wie, naja, eine geht nicht, denn ich habe schon mehr als eine gefunden. So viele geht auch nicht, denn dann kann ich irgendeinen Trick machen mit Elementzählen und merke dann, dass die Gruppe viel zu groß ist und das passt alles nicht, also muss es die Zahl in der Mitte sein. So, das ist eine typische Schlussweise. Gut. Dann drücke ich jetzt aufs Knöpfchen. Wir machen eine kurze Pause. Es gibt dann Teil 1, Teil 2.